Wir befinden uns im Zentrum der Galaxis, sagte Indra einfach. Joshua hielt den Atem an und sah in Maggies erschrockenes Gesicht. Nicht direkt im Zentrum, erwiderte Lobsang seelenruhig. Er zeigte nach oben. Wenn das dort das zentrale schwarze Loch ist, dann würde ich seiner Helligkeit nachschätzen, dass wir ungefähr 5000 Lichtjahre davon entfernt sind. Dann sind wir ungefähr 20.000 Lichtjahre von zu Hause weg, sagte Indra. Mindestens. Li lachte. Das glaubt mir keiner in der Lücke. Wie sicher sind wir hier, Lobsang? Wollte Maggie wissen. Gute Frage. Das hier ist ein Sammelbecken hochenergetischer Strahlung. Röntgenstrahlen, Gammastrahlen und so weiter. Supernovas in nächster Nähe sind nicht selten. Onkel Arthurs Hülle schützt uns bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht auch die Lufthülle des Planeten, aber wir sollten nicht allzu lange bleiben. Ich habe ein Luftbild dieser Welt von der Aufklärungsrakete. Sie haben alle Tablets in der Wand vor Ihnen, mit Ausnahme von dir, Jan Roderick. Entschuldigung, und von dir, Sancho. Auf Joshuas Tablet erschien eine von weit oben aufgenommene Kraterlandschaft. Sie war jedoch nicht grau und tot, nicht wie der Mond, nicht einmal wie die Welt in den Plejaden. Dieses Bild war bunt und sehr detailreich. Einige Krater waren geflutet und sahen aus wie runde Seen, die wie Münzen im Sternenlicht funkelten, und das Graugrün des hiesigen Lebens schwappte über kreisförmige Randgebirgsketten. »Sieht aus wie ein terraformierter Mond«, sagte er.
»Apropos Mond«, sagte Jan, aber niemand beachtete ihn.
»Wenn die Sterne so dicht beieinander stehen, dürfte es jede Menge herumschwirrende Kometen geben«, sagte Lobsang, »also viele Einschläge, häufiges Massenaussterben«, aber solche Auslöschungen können ein Anreiz für die Evolution sein.
Falls überhaupt etwas überlebt, sagte Maggie.
Könnt ihr vielleicht alle mal aus dem Fenster gucken? Rief Jan jetzt laut. Entschuldigung.
Endlich schauten sie hinaus. Jan hatte einen Teil des Horizonts beobachtet, der den anderen entgangen war. Dort ging, wie Joshua jetzt sah, ein Mond auf. Ein dicker, fetter Mond, leicht elliptisch, mit bunten, verschwommenen Bändern vor seiner Oberfläche. Und um ihn herum legte sich eine rissige, an den Rändern bröckelnde Schale, unter der eine gasförmige Welt zu sehen war. Aber es handelte sich eindeutig um eine Schale. Eine Schale rings um eine ganze Welt.
»Also, sowas sieht man wirklich nicht jeden Tag«, murmelte Maggie.
»Es ist ein Mond, seht ihr?« rief Jan herauf. »Ich hab's doch gleich gesagt.«
»Genauer gesagt«, ergänzte Lobsang, »ist diese Welt hier ein Mond dieses Gasriesen.«
»Jetzt tu nicht so«, spöttelte Joshua. »Dir ist es ja nicht aufgefallen.«
»Aufhören mit dem Geplänkel«, fuhr Maggie dazwischen. »Mich interessiert viel mehr, was das für eine Schale ist.«
»Sie ist eindeutig künstlich«, antwortete Lobsang mit einem Blick auf die teleskopischen Bilder auf seinem Tablet. Anzeichen von Rippenmuster auf der Unterseite, dort, wo sie zu sehen ist. Wenn Sie wollen, habe ich einen Namen dafür. Supramondänes Habitat.
Das musste Maggie erst mal verdauen.
Supramondän, also über der Welt.
Solche Dinge sind bereits untersucht worden, natürlich nur hypothetisch. Eine solche Hülle um den Saturn beispielsweise müsste 100-mal so groß wie die Erdoberfläche sein und ungefähr die normale Schwerkraft der Erde haben.
»Sie sagen untersucht«, erwiderte Maggie. »Ich vermute mal, dass niemand weiß, wie man so etwas tatsächlich bauen könnte.«
»Aber hier sehen Sie, warum man es tun würde«, sagte Dev.
»Es ist ein Schutz.«
»Aha«, sagte Lobsang jetzt. »Natürlich, daran hatte ich nicht gedacht. Ein Schutz vor diesem todbringenden Himmel. Man lebt auf der Innenseite. Man stattet die äußere Oberfläche so aus, dass sie die Energie der örtlichen Sonne aufnimmt. Man ist vor der Strahlung von Supernovas und allem anderen geschützt. Sogar ein Asteroid, der sämtliche Saurier aussterben lässt, würde einfach hindurchsausen und lediglich ein Einschussloch hinterlassen, das man reparieren muss, bevor die Luft entweicht.
»Aber die Hülle ist total kaputt«, sagte Jan. »Wo sind die alle hin? Sind sie ausgestorben?«
»Vielleicht sind sie weitergezogen«, antwortete Lobsang, »zu etwas Höherem geworden, etwas, für das sogar eine Schale um einen Gasriesen bloß ein Spielzeug ist.«
»Cool«, meinte Jan.
Da musste Maggie laut lachen.
»Diese Kinder heutzutage! Mehr habt ihr nicht dazu zu sagen als cool?« »Was jetzt?« rief Dev. »Wir könnten diese Welt wechselwertig erkunden.«
Lobsang schüttelte den Kopf. Jede wechselwertige Welt dürfte immer noch dicht am galaktischen Zentrum und damit unpassend für uns sein. Wir ziehen weiter.
»Weiter nach Norden?« fragte Indra.
»Nach Norden. Wir haben genug Vorräte, Luft und Treibstoff für noch mindestens einen Sprung.«
»Na schön, Leute. Bitte anschnallen«, sagte Maggie. Als alle saßen, sagte sie zu Lobsang, »Ich verstehe nicht, warum wir so herumhüpfen. Ich meine, sind die Plejaden nicht weiter entfernt vom Zentrum der Galaxis als die Sonne? Ich habe auf meinem Tablet nachgesehen. Und dann sind wir fast mitten ins Herz der Galaxis gesprungen.«
Indra antwortete von oben,
»Wir bewegen uns an einem Knäuel langer Welten entlang. Es gibt keinen Grund dafür, dass Entfernungen innerhalb dieses Knäuels, was die durchgeführten Sprünge angeht, mit räumlichen Entfernungen, also mit galaktischer Geographie, korrespondieren sollten. Vielmehr bestimmen die Beziehungen zwischen den Elementen des Knäuels die Entfernung. Tatsächlich gibt es Relationstheorien der Physik, die unsere gesamte Wahrnehmungsrealität beschreiben, sogar solche Qualitäten wie Entfernung und Zeit als emergente Eigenschaften von Beziehungen zwischen fundamentaleren Objekten.
»Schon verstanden«, sagte Maggie rasch. »Es ist kompliziert, also sehen wir mal nach, was es da draußen noch so alles gibt. Dev, Indra, Lee, seid ihr soweit?«
»Nach dem nächsten Halt«, murmelte Joshua, »brauche ich eine Pinkelpause.«
»Ich auch, mein Lieber«, sagte Maggie. »Ja, milliardenalte Aliens hin oder her.«